Und herzlich willkommen zum heutigen Webinar, der vierte Teil, das Geheimnis von Spitzenverkäufern. Mein Name ist Dirk Spengler, die meisten werden mich kennen. Für die, die mich noch nicht kennen heute, die mich noch nicht kennen, werde ich noch ein bisschen was zu mir sagen. So, zu mir, mein Name ist Dirk Spengler, ich bin Jahrgang 69 und seit 1991 selbstständig im Verkauf. Ich habe in den 90er Jahren einen größeren Vertrieb im Kapitalanlagenbereich geleitet. Später dann auch mit Investmentfonds, bin dann krank geworden, habe mich in dieser längeren Krankphase umorientiert und für mich entschieden, ich mache jetzt das, was ich eigentlich am liebsten mache, nämlich Seminare halten und Coachings. Habe nebenbei aber noch ein Versicherungsmaklerbüro aufgebaut, was heute meine Freundin führt und deswegen bin ich halt auch sehr verbunden mit dieser Branche noch, weil ich ständig noch Einblick habe. Heute tue ich hauptsächlich das. Ich mache sehr viele Coachings, gerade im Moment weniger Seminare, sondern mehr Coachings, Einzelcoachings, Gruppencoachings zu all diesen Themen. Und Hauptzielgruppe sind natürlich Versicherungsmakler. Ich mache auch Seminare, bin NLP-Lehrtrainer, da gab es schon ein Webinar dazu, wer wissen möchte, was NLP ist. Bin Dozent für die Akademie für Versicherungsmakler. Und wer einfach mehr wissen will, gucken Sie mal auf meine Webseite. Ich habe auch zu den ganzen Themen ein Buch geschrieben. Da ist ja links der Link dazu zu der Webseite für das Buch. Und hier haben wir sie nochmal. Also, wer mich noch nicht so kennt und sich dafür interessiert, was ich noch so tue, gerade auf der LDKE gibt es auch viele Verkaufstipps in schriftlicher Form, auch teilweise Buchauszüge. Und ja, das Buch ist auch ganz erschwinglich für 12,50 Euro. Kommt anscheinend recht gut an, weil ich kriege, geht auch über Amazon, aber ich kriege persönlich auch viele Bestellungen rein. So, dann ein bisschen was zum Webinar, was machen wir heute? Einige werden es schon kennen. Also Hinweise zum Webinar, was wir heute machen, kommt noch. Dieses Webinar ist heute per Du. Ich nehme mir einfach mal die Freiheit raus, Sie oder euch per Du anzusprechen, denn auch meine Live-Seminare und Coachings sind in der Regel per Du. Es ist auch gern okay, wenn wir danach beim Du bleiben können. Also nehmen Sie es mir bitte nicht übel, das ist meine Art und Weise der Wertschätzung auch. Ich finde es einfach persönlicher und verfalle da nicht so oft in Sie oder Du, wie mir es am Anfang passiert ist. Das Ganze ist interaktiv und ich bitte Sie halt immer rege am Chat teilzunehmen. Bitte dich. Das habe ich schon wieder Sie gesagt. Ich habe wieder viele Inhalte zusammengepackt, habe mich kurzfristig entschieden, noch ein kleines Video mit reinzunehmen zum Thema. Mal gucken, wie wir das unterbekommen. Könnte also durchaus sein, dass wir heute ein paar Minuten länger brauchen. Wenn das okay ist. Datenschutzhinweis wie üblich. Das Ganze wird aufgezeichnet, also passen Sie auf, was Sie in den Chat schreiben, auch das ist dabei und ihr könnt das downloaden. So, zum Inhalt heute. Ich möchte damit beginnen, mal gemeinsam zu definieren, was ist denn eigentlich ein Spitzenverkäufer. Dann wissen wir, über was wir reden, über was ich rede, dann wisst ihr, was das für mich ist. Dann natürlich, was ist denn eigentlich oder was sind die wirklichen Geheimnisse von Spitzenverkäufern? Was machen die anders? Was zeichnet die aus? Dazu eine kleine wichtige psychologische Erkenntnis, die für viele sehr, sehr wertvoll ist, nämlich die Pyramide der Motivation. Was treibt uns an? Das ist nicht die bekannte Maslow-Pyramide, das ist die Bedürfnispyramide, das ist eine andere. Ein Coaching-Instrument, was ich sehr viel nutze und da möchte ich das noch ein bisschen verdeutlichen. Was denn eigentlich Spitzenverkäufer ausmacht. Ich habe 4, 5 oder ich glaube sogar 6 Praxistipps mit, so kleine Hinweise, was man machen kann, um einfach besser und mehr zu verkaufen. Und am Ende habe ich eine kleine, aber feine Übung mitgebracht, die ich mit euch machen möchte, die ich nahezu vor jedem Verkaufsgespräch mache und die wirklich sehr, sehr viel bringt, obwohl sie ganz kurz ist. Eine kleine mentale Übung. Ich habe ja geschrieben, was machen Spitzensportler anders, dass sie so erfolgreich sind, das hat halt viel mit dem Kopf zu tun. Fangen wir an. Wer ist ein Spitzenverkäufer? Schreibt doch einfach mal in den Chat, was ist das für euch? Was macht ein Spitzenverkäufer aus? Was ist so die Idee? Was denkt ihr, wenn er sagt Spitzenverkäufer? Wenn euch jemand fragt, was ist ein Spitzenverkäufer, was würdet ihr antworten? Ja, jetzt sind wir wieder auf dem Teilnehmerstand wie sonst ungefähr. Was ist ein Spitzenverkäufer? Überdurchschnittliche Quote, Angebot, Abschluss. Beliebt bei Kunden, erfolgreich in den Verkaufszahlen. Genau. So, und da genau das eben der Punkt ist, das sind ja unkonkrete Zahlen, also überdurchschnittliche Quote sagt ja noch nichts über eine Zahl aus, habe ich mir gedacht. Wir einigen uns zu Beginn mal, ich geben noch ein paar ein, Verkaufskompetenz, erfolgreich, Einkommen, Kundenbindung, kundenorientiert, genau, gehört natürlich alles dazu. Ich schlage euch mal eine Definition in Zahlen vor, die das wirklich mal festmacht. Und für mich sieht das Ganze so aus, vielleicht kennt es der ein oder andere von euch noch, das sogenannte Pareto-Prinzip von Wilfried Pareto, 80-20, ja, mit 20% des Aufwandes macht man 80% des Umsatzes und die restlichen 20% davon muss man 80% aufwenden. So. Und aus dieser Idee und in meiner Erfahrung auch sehr wahren Aussage habe ich mal Folgendes definiert. Das ist quasi die Grundlage dieses Webinars. Für mich ist ein Spitzenverkäufer einer, der mit 20% seines Aufwandes 80% Umsatz macht. Oder wie es hier in dieser Darstellung dargestellt ist, wenn man mehrere Verkäufer hat in seiner Firma, da gibt es welche, nämlich die ersten 20%, der untere Balken, die machen 80% des Umsatzes und es gibt 20% und die restlichen 80% machen nur 20% vom Umsatz. Das ist irgendwie so ein Naturgesetz, was sich in der Regel auch nicht dadurch ändern lässt, dass man dann vielleicht sagt, na gut, wenn die restlichen 80% nicht viel bringen, dann schmeiße ich die raus, dann machen die anderen mehr, irgendwie machen dann die, die vorher gut waren, auch nicht mehr so viel. Und das ändert sich natürlich auch von Monat zu Monat, mal ist der eine besser, mal der andere. Ich will damit sagen, für mich ist ein Spitzenverkäufer einer, der mit relativ wenig Aufwand, nämlich mit 20% seiner Energie, 80% des Umsatzes erzielt. Bei Spitzensportlern zeigt sich das gut, wie schwer es ist, von diesen 80% dann nämlich auf 100% Leistung zu kommen und zur absoluten Top-Elite zu bekommen, weil eben diese 80%, dieser erste Teil sehr schnell erreicht ist und die restlichen 20% unheimlich viel Kraft kosten. Und für mich ist Spitzenverkäufer nicht der, der 100% alles richtig macht, sondern der effektiv ist, der guten Umsatz macht, mit wenig Aufwand und quasi auch noch Zeit für andere Dinge hat und gerade im Versicherungsmaklerbereich, wir haben genug anderes Zeug zu tun, was wenig mit dem Verkaufen zu tun hat, was teilweise sogar nervt. Also das möchte mal so meine Definition sein. Wer effektiv 80% erreicht mit 20% vom Umsatz oder eben in einer Gruppe von Verkäufern, das ist so die zweite Definition, wie es hier dargestellt ist. Wir haben 10 Verkäufer und 2 von denen sind richtig gut und der Rest macht ein bisschen weniger. Und in manchen Monaten ist es auch anders. Was macht er denn in 80% seiner anderen Zeit? Ja, ich weiß nicht, vielleicht geht er Tennis spielen oder so. Oder macht irgendwas anderes. Oder vielleicht kümmert er sich um seine Kunden, macht Kundenbindung, führt einfach mal ein paar Kuschelcall-Gespräche oder sonst was. Aber das gehört ja alles dazu. Das ist bloß mal so von der Idee her. Also vielleicht kennt es der ein oder andere, wie sich das zeigt. Es gibt ja auch so Monate, ne, wo man richtig gut ist, da macht man relativ wenig und da läuft es bombig. Und in anderen Monaten, da macht man mehr und es läuft nicht so. Also das schwankt auch ein bisschen. Also lass mal so am Anfang. Ich möchte damit ganz klar machen, dass für mich ein Spitzenverkäufer nicht immer der ist, der immer 100% Leistung bringt, sondern ein Spitzenverkäufer ist für mich der konstant einen guten, regelmäßigen Umsatz und sehr effizient bekommt. Ja, nee, Eva, auf alle Fälle, keine misslungenen Verkäufe, das meine ich natürlich nicht. Ne? Es hat nichts über die Abschlussquote quasi zu tun, sondern eher auf die Zeit bezogen. Die Effizienz, besser gesagt. So, ich habe es hier nochmal so als Satz definiert, ein Spitzenverkäufer ist ja überwiegend zu den 20% der Verkäufer gehört, welche 80% des Umsatzes bringen, jetzt auf eine Firma bezogen oder auch auf eine ganze Gruppe von Leuten bezogen. Das ist ja auch im Versicherungsmaklerbereich so, wenn man sich so ein paar Statistiken anguckt, kann euch mal eine Zahl sagen, ungefähr 4-5%, ich weiß die jetzt nicht genau aufs Komma stelle, es war irgendwo zwischendrin, aller Maklerfirmen arbeiten richtig, richtig effizient, auch im Sinne ökonomisch effizient und haben gute Kundenbindung. Da gibt es eine Umfrage vom Institut Ritter, wer das kennt, die ist für mich sehr repräsentativ und die machen halt einfach ein paar Sachen anders. Und es sind aber nur 4 oder 5%. Wenn man sich dann vielleicht 20% anguckt, würde mich mal interessieren, was da rauskommt. So, ich habe mal im Internet geguckt, gegoogelt, was schreiben denn so anerkannte Verkaufstrainer über das Verhalten und die Fähigkeiten von Spitzenverkäufern. Dann haben wir solche Dinge gefunden. Spitzenverkäufer verkaufen Emotionen statt Produkte. Klar. Die bauen Vertrauen auf, im NLP halt der Fachbegriff Rapport oder in der Psychologie, sind mit ihrer Aufmerksamkeit beim Kunden, stellen viele Fragen, hören zu, finden und wecken Bedürfnisse, sprechen die Sprache des Kunden, sind ausdauernd bis zum Abschluss und so weiter und so fort. Das sind so oft mal die 7 Punkte eines Spitzenverkäufers, die man findet. Und ich frage euch jetzt einfach mal, ist das alles? Reicht das aus? Reicht das aus, diese 7 Fähigkeiten zu erlernen, um wirklich Spitzenverkäufer zu werden? Schreibt einfach mal in den Chat, ist das alles? Du siehst nur noch schwarz. Was muss ich an meinen Einstellungen ändern? Ralf, mach einfach mal, geht es jemand anders auch so? Sehen die die Präsentation oder ist das jetzt ein Systemfehler? Alles gut. Okay, Ralf, mach mal dein Fenster klein, wieder groß, das hilft oft. Okay, schreibt mal rein, eure Meinung, reicht es aus, diese 7 Fähigkeiten zu erlernen, um wirklich Spitzenverkäufer zu werden, die wir jetzt gerade hatten? Also so, reicht das aus? Oder fehlt da etwas? Nimmt man einfach jemanden her und sagt, ich bringe dir jetzt diese 7 Sachen bei und dann bist du Spitzenverkäufer. Ich sehe gerade, viele Teilnehmer geben ein. Warten wir mal ab, was kommt. Reicht das aus? Einfach mal eure persönliche Meinung. Es geht hier nicht um richtig oder falsch oder irgendwelche Dinge, wo wir ein Gesetz draus machen, sondern eure eigene persönliche Meinung dazu. Wie denkt ihr darüber? Okay. Verkauf muss mich begeistern, also der Job, die Liebe zum Job zum Beispiel. Authentisch sein. Okay. Jo. Dann ist die nächste Frage schon mit drin, ne? Was fehlt denn? Okay, ein paar geben noch ein. Genau der Meinung bin ich nämlich auch. Da fehlen ganz wichtige Dinge bei den 7 Punkten, weil, ich gehe nochmal ganz kurz zurück, das brauchen wir später nochmal, diese 7 Sachen, das sind Verhaltensweisen und Fähigkeiten zum Großteil. Das sind Sachen, die das Verhalten eines Menschen bzw. die Fähigkeiten beschreiben, aber ein Mensch besteht noch als viel mehr als seinen Verhaltensweisen und seinen Fähigkeiten. Da kommen wir dann bei der Pyramide der Motivation nochmal dazu. Und der Unterschied, den macht für mich, was macht denn also so den Unterschied aus zwischen einem, also was fehlt, und da kommen wir jetzt mal zu diesem Unterschied, was macht denn den Unterschied aus zwischen einem Durchschnitt und einem Spitzenverkäufer? Und jetzt beantwortet mir doch bitte mal die Frage, wenn du heute in ein Geschäft gehst, was kaufst, also außerhalb der Maklerbranche, was erwartest du als Kunde von einem Spitzenverkäufer? Was erwartest du von dem? Diese Frage, was ich denn als Kunde von jemand erwarte, stelle ich mir immer wieder, wenn ich zum Beispiel irgendwelche Unterlagen ausarbeite oder Ralf, der sollte trotzdem gehen, aber ich schicke dir nochmal eine E-Mail zu. Dann guckst du mal, ob es darüber geht. Ralf. Muss ich am anderen Bildschirm machen. Die geht aber jetzt an deine Service-E-Mail-Adresse. So. Gut. Kompetent und freundlich, muss meine Erwartungen erfüllen. Dazu muss er natürlich erstmal danach fragen, klar. Muss auf meine Wünsche eingehen. Mich langfristig zufrieden sein. Freundlichkeit und Kompetenz, genau. Kompetenz ja zum Beispiel, wie Hildrud sagt, ist ja auch etwas, was gegeben wird. Ne? Also das geben wir ja dem Kunden. Das ist ja nicht, was man hat. Das legt ja der Kunde fest. Es kann jemand extrem fachlich kompetent sein und wenn der Kunde das nicht merkt, nützt das gar nichts. Also das hat also auch was mit Ausstrahlung mit Charme, mit Charisma zu tun. Kompetente Beratung, kompetent und freundlich sein. Okay. Also, auch ein Hinweis darauf, was erwarten denn unsere Kunden von uns? Jetzt nehmen wir mal an, du bist Chef. Du bist Chef eines größeren Unternehmens mit, sagen wir, 10, 20, 30 Verkäufern. Was erwartest du von einem Spitzenverkäufer als Chef? Umsatz, genau. Hohe Verkaufszahlen. Chef interessiert meistens nicht, ob der mit seinen Leuten und Kunden gut umgeht. Für den zählen die Zahlen. Ja, und das ist das große Dilemma für viele. Die wollen zwar gute Beziehungen zu ihren Kunden aufbauen, aber der Chef möchte Zahlen haben. Also irgendwie müssen wir diese zwei Dinge zusammenbringen. Und diese zwei Dinge bringt man in der Regel nur zusammen über Dinge, die mit der Persönlichkeit, Identifikation mit dem Produkt natürlich, ne, über Dinge der Persönlichkeit, nämlich, das habe ich mal so ein bisschen zusammenbekommen, Spitzenverkäufer müssen fleißig, ausdauernd und zielorientiert sein. Das ist das, was vorhin gefehlt hat. Ganz wichtig, sie müssen sich selbst managen und motivieren können. Sie lernen aus Rückschlägen selbstständig, sind selbstkritisch und übernehmen Verantwortung. Ihr seht, das hat alles relativ wenig mit irgendwelchen Produkten oder mit der Branche zu tun, in der man arbeitet, sondern das sind eher persönliche Merkmale. Sind selbstbewusst, glauben fest an sich und ihren Erfolg und die trauen sich auch mal an richtig große Geschäfte ran und die arbeiten beständig an ihrer Persönlichkeit. Ganz wichtig auch noch der letzte Punkt, sie lieben das, was sie tun, was die Hildred am Anfang gesagt hat. So, das sind eher so Persönlichkeitsmerkmale, das sind Dinge, die eine Persönlichkeit beschreiben und natürlich auch in anderen Branchen ganz entscheidend. Aber das sind die zwei Dinge, die diesen Spagat zusammenbringen zwischen dem, was der Kunde erwartet, und was der Chef erwartet. Das sind auch die Dinge, die Charisma ausmachen. Fleißig, ausdauernd und zielorientierte Menschen haben eine andere Ausstrahlung. Leute, die die Verantwortung übernehmen, haben eine andere Ausstrahlung, die selbstbewusst sind. Die Frage ist, wie kommt man dorthin? Wie bekommt man solche Persönlichkeitseigenschaften? Wie arbeitet man an denen? Wie kriegt man das hin, das zu entwickeln bei sich, wenn man sagt, ey, bei mir fehlt es ein bisschen am Selbstbewusstsein, was kann ich denn da tun? Ich habe da ein bisschen Angst immer beim Kunden oder ich habe Angst, den anzurufen, ich telefoniere nicht gern, gerade Kaltakquise, das sind Persönlichkeitsmerkmale. Ich kann jemanden, der nicht telefonieren kann, 100-mal beibringen, wie er telefoniert, wenn er nicht den Mut dazu aufbringt, wird er es nicht tun. Und das macht für mich eher Spitzenverkäufer aus, diese Persönlichkeitsanteile. Der Rest, die Fähigkeiten und Sachen, die wir vorher geschrieben haben, sind oft so Zusatzwerkzeuge, die das alles noch verbessern. Aber entscheidender ist das. Und das kenne ich aus vielen, vielen Jahren Coaching. Wenn heute jemand zu mir kommt und sagt, ich möchte gern mehr verkaufen und ich dann mit dem ein Coaching mache, um erstmal herauszufinden, woran liegt es denn, dass er bis jetzt nicht so viel verkauft, wie er gern möchte, dann kommt in ungefähr 80% der Fälle bei der Analyse dieser Sache im Coaching-Gespräch heraus, dass es an solchen Dingen liegt und nicht an den Fähigkeiten, die er verkäuferisch schon hat. Die Persönlichkeit ist entscheidend. Und das möchte ich euch mal an einer Tabelle zeigen, an einer Pyramide, mit der ich im Coaching sehr viel arbeite. Das ist für mich die Pyramide der Motivation. Im NLP heißt die auch die logischen Ebenen nach Robert Dills. Und diese Ebenen zeigen Folgendes, nämlich, was ist für uns sind die stärksten Motivationsfaktoren? Und vielleicht erkennt der eine oder andere schon die obersten drei Ebenen gerade wieder aus dem ersten und zweiten Webinar zu Lasse deinen Kunden einkaufen und dem Newsletter-Thema. Das, was uns am meisten antreibt, am meisten motiviert, ist zentralerweise nicht die Umgebung. Am Anfang schon, mit der Zeit. Das hat auch einen Einfluss. Aber am meisten motiviert ist unsere Ziele, unsere Visionen, unser Zugehörigkeitsgefühl zu einer bestimmten Menschengruppe, zu einer Firma, zu einem Produkt. Deswegen ist Produktidentifikation so wichtig. Ne? Unsere Identität, wer will ich sein, wer bin ich? Das ist die Dinge, die uns motivieren, die Menschen zu Spitzenverkäufern machen. Ein Mensch, der von sich sagt, ich bin kein guter Verkäufer, kann nie ein Spitzenverkäufer werden. Und natürlich unsere Werte und Glaubenssätze, was ist mir wichtig und an was glaube ich, entscheiden ganz sehr darüber, was auf den unteren Ebenen passiert. Und dabei habe ich mal ein paar Beispiele mitgebracht, um das zu zeigen, wie wichtig das ist. Wie stark nämlich unser Zugehörigkeitsgefühl, unsere Ziele, unsere Visionen, unsere Identität, Glaubenssätze und Werte darüber entscheiden, wie wir unsere Fähigkeiten einsetzen. Und unsere Fähigkeiten einsetzen heißt uns verhalten. Also noch eine Ebene darunter. Und die drei Beispiele, die ich mitgebracht habe, sind folgende. Also diese drei Ebenen sind die wichtigsten für einen Spitzenverkäufer, sich damit zu beschäftigen. Denn die entscheiden darüber, welche Fähigkeiten ich erlernen möchte und wenn ich sie noch nicht kann, und die entscheiden auch darüber, welche ich einsetze, was im Endeffekt sich dann ja im Verhalten zeigt. So, ich kann also ja nochmal ganz kurz zurück, noch ein Gedanke. Oft komme ich zu Firmen, zu Coaching-Geschichten, die sagen, unsere Verkäufer können nicht verkaufen. Bringen Sie denen das bitte mal bei, machen Sie mit denen ein Seminar, dass die verkaufen können. Die können auf die Kunden nicht eingehen, können keine Fragen stellen, die können nicht anrufen, sonst was. Und relativ schnell stelle ich dann fest, und diese Pyramide ist eben mein Instrument dafür, das liegt nicht daran, dass die das nicht können. Bei denen passt irgendwas mit der Identität nicht. Die glauben nicht daran, dass die das können wollen, dass die das auch. Die Fähigkeiten sind vorhanden, aber sie setzen sie nicht ein. Und das ist etwas, was sehr, sehr oft passiert. Und wenn ich das weiß, kann ich natürlich auch auf einer ganz anderen Ebene mit denen arbeiten, weil es dann relativ wenig bringt, denen zum 10. Mal zu zeigen, wie er telefonieren oder gute Fragen stellen kann. Es bringt dann mehr, an den Persönlichkeitsmerkmalen zu arbeiten. Hier die Beispiele. Mal die drei Ebenen in Rot hier links dargestellt und die Spalten sind jetzt die Beispiele. Weil angenommen, jemand hat so den Glaubenssatz oder die Identität für sich, den Glaubenssatz, Fragen ist so lehrerhaft. Derjenige wird vielleicht diese Fragetechnik beherrschen, vielleicht sogar sehr gut, aber er wird wenig Fragen stellen, weil ihn dieser Glaubenssatz daran hindert. Ganz normale Geschichte. Wenn ich also dem beibringen will, oder wenn ich dem dazu bringen will, dass er besser Fragen stellt, dann muss ich mich zuerst mit diesem Glaubenssatz auseinandersetzen, wenn er die Fragetechnik schon beherrscht. Wenn er sie nicht beherrscht und sie lernen möchte, ist das ähnlich. Er wird viel eher bereit sein, sich mit dem Thema zu beschäftigen, das zu lernen, wenn dieser Glaubenssatz ein anderer ist, wenn der nämlich sowas ist wie Fragen führt zu effizienten Gesprächen. Dann schön, Ralf, das freut mich. Ein zweites Beispiel, jemand hat für sich die Identität, ich bin ein schlechter Verkäufer, das hatte ich gerade schon mal. Der beherrscht unheimlich viele Techniken, war aber vielleicht schon auf hunderten von Seminaren und der Chef sagt dann, oh Mensch, du warst auf so vielen Seminaren, warum setzt du das nicht um? Das ist eine Identitäts- und Glaubenssatzgeschichte. Die Folge ist, wenig Umsatz. Ändere ich hier den Glaubenssatz, die Identität, dass der sich also dabei besser fühlt, dann wird er die Techniken, die er hat, einsetzen, dann wird er sie verbessern und dann wird er im Endeffekt auch mehr Umsatz machen. Und drittes Beispiel, eben die Identifizierung mit der Firma und dem Produkt. Genau das Gleiche, wenn sich jemand nicht mit der Firma oder dem Produkt identifiziert, dann kann der Techniken beherrschen, wie er will, er wird nie zum Spitzenverkäufer werden. Und wenn ich jetzt Chef von so einer Truppe bin, oder wenn ich selber Verkäufer bin und das ändern möchte, dann ist es eben viel, viel wichtiger, sich mit diesen oberen Dingen zu beschäftigen, als mit den Handwerkszeugen. Ich setze mal voraus, dass viele, die lange in der Branche sind, unheimlich viele Handwerkszeuge kennen, Fragetechnik, mit dem Kunden umgehen, alles das, dass die meisten Hinderungsgründe und Limitierungen in diesen eigenen Identitätsvorstellungen und Glaubenssätzen liegen. Und da kommt jetzt ein sehr, sehr wichtiger Glaubenssatz und eine Erfahrung von mir dazu. Viele denken, so bin ich und ich kann das nicht ändern. Und ich sage, jeder Mensch kann sich, wenn er das möchte, ändern. Menschen haben alle Potenziale für Veränderungen in sich und manchmal sind es ganz, ganz kleine Dinge, die dazu führen, dass sich eben so ein Glaubenssatz oder eine Identität da oben ändert und auf einmal die Techniken, die schon lange da sind, angewendet werden. Das erlebe ich jeden Tag im Coaching und oft auch in kleinen Workshops mit Gruppen, dass das der Hebel ist, der Ansatzpunkt, der Menschen verändert und in dem Kontext jetzt auch zu Spitzenverkäufern macht. Auf einmal rennen die los, auf einmal passt da was. Ja. Manche haben das schon erlebt, da sind Identifizierung Firma zum Beispiel, da ist mal wieder eine schöne Veranstaltung gemacht worden, man war zusammen kegeln, man war irgendwo, hat sich einen schönen Abend gemacht und auf einmal sind Leute, die vorher so ein bisschen von der Firma weg waren, die vielleicht bloß ihren Job gemacht haben, aber nur weil sie Geld verdienen wollen, auf einmal sind die wieder mehr dabei, weil die auf einmal wieder angefangen haben, sich mit der Firma zu identifizieren, auf einmal machen die wieder mehr, obwohl man gar nicht viel getan hat, aber man hat viel getan, nicht nämlich mit der Identifizierung zu beschäftigen. Und das, was jetzt folgt danach, sind zum einen Teil ein paar einfache Tipps, die quasi zum einen noch Techniken sind unten, aber zum großen Teil Identität und Glaubenssatzveränderungen bewirken können. Und gerade die Übung zum Schluss ist ganz sehr auf dieser Ebene. So. Eine Frage vorher. Also hier nochmal, nur an den Fähigkeiten zu arbeiten bringt nichts. Das ist so die Kernaussage. Ich muss an die höheren Dinge ran. Was erwartest du selbst von dir als Spitzenverkäufer? Wenn du Spitzenverkäufer sein willst, vielleicht bist du einer, vielleicht möchtest du es sein, was erwartest du selbst von dir? Schreib mal rein in den Chat. Das ist eine sehr, sehr wichtige Frage. Was erwartest du von dir als Spitzenverkäufer? Wer jetzt nicht antworten möchte, dem gebe ich auch gleich einen Hinweis, warum die Frage so wichtig ist, wenn er noch darüber nachdenkt. Das sind genau diese Glaubenssätze, die da kommen. Was erwartest du als Spitzenverkäufer von dir? Das sind zum einen unsere Antreiber. Was erwarte ich von mir selbst und möchte das erreichen? Also, das sind die Dinge, die uns motivieren. Mit minimalem Einsatz, maximaler Erfolge. Ich brauche auch Zeit für mich. Okay, das ist zum Beispiel klassisches Thema im Coaching. Das ist ja eine ziemlich gute, aber auch, sage ich mal, ziemlich unkonkrete Aussage. Nämlich steht nicht drin, was ist denn minimaler Einsatz und wie sehen denn maximale Erfolge aus? Wie soll das mit der Zeit aussehen? Das sind so klassische Coaching-Themen. Ne? Positive Einstellung zum Produkt, zum Unternehmen, das ich vertrete, so wie zielorientiertes Engagement bei der Arbeit. Genau. Guter Umsatz. Kundenzufriedenheit. Alles sind die Dinge, die ihr selber von euch erwartet. Und es macht sehr viel Sinn, sich eben damit mal wirklich näher zu beschäftigen und zu sagen, was ist denn das, was ich von mir will? Und zu gucken, warum ist es noch nicht so? Und auch, was viel wichtiger ist, zu gucken, was mache ich denn schon gut? Wo komme ich denn, was passiert denn schon, was ich gut mache? Und kommen wir mal zu diesen Praxistipps. Also diese Frage stelle ich abschließend dazu, diese Frage stelle ich regelmäßig im Coaching, was erwarten Sie eigentlich von sich selbst? Das ist eine Frage der Identitätsebene, wer wollen Sie sein und wie wollen Sie das erreichen? So. Ein paar Praxistipps habe ich für euch vorbereitet, wie man das halt umsetzen kann. Viele Seminare oder Webinare hören ja an der Stelle auf, dass man sagt, ja, so ist es, aber oft wird nicht gesagt, wie. Deswegen mal ein paar Sachen aus der Praxis, die wirklich helfen. Ziele und das Gesetz der großen Zahl, Selbstbewusstsein stärken und nutze die Kraft des Unterbewusstseins als wichtigste Aussage dieses Webinars, deswegen auch hier fest groß dargestellt. Also, fangen wir mal an mit dem Gesetz der großen Zahl oder wie ich das nenne, das Prinzip Rhythmus in Verbindung mit Ziele. Diese Linie, die ihr hier seht, ist etwas, was jeder kennt. Der Umsatz geht rauf, geht runter, der Erfolg geht rauf und runter. Und so manche Erfolgslehrbücher wollen uns weismachen, dass das auch viel besser geht, nämlich dass es immer nach oben geht. Es muss immer nach oben gehen in Wirtschaft, es muss immer nach oben gehen, es darf nie nach unten gehen. Und das ist aber ein großer Hinderungsgrund, ein großer limitierender Glaubenssatz sozusagen, wie ich den nenne, wenn man das so sieht. Denn wir alle wissen, ein ganz natürliches Prinzip in jedem Leben ist, dass es hoch und runter geht. Wenn das nicht so wäre, könnten wir uns nicht motivieren. Ein Beispiel. Wenn es immer nach oben geht und nie nach unten, woher weiß ich denn dann, dass es weiter nach oben geht? Nur an den Zahlen. Aber für uns sind die Emotionen entscheidend, wenn ich mich selbst motivieren möchte. Der Trick dabei ist, das wirklich mal wahrzunehmen und zu sagen, okay, jetzt geht's nach oben, jetzt läuft's gut. Dann muss ich anfangen, an mir zu arbeiten, weil es gut läuft. Die meisten arbeiten in dem Moment an sich, wenn es nach unten geht und fragen sich, was mache ich denn falsch? Viel sinnvoller ist es, sich zu fragen, wenn es nach oben geht, was mache ich denn gerade richtig? Schnell stellt man dann fest, wenn man sich diese Grafik ein bisschen weiter anguckt, wenn ich mein Ding einfach durchziehe, geht es immer nach oben und nach unten. Und wenn man jetzt die Zeit hinzunimmt, sieht man schnell, dass frühere Hochs weit unter späteren Tiefs liegen. Und das mal wahrzunehmen und sich bewusst zu machen, Auch wenn es hoch und runter geht, das ist ganz normal. Wir haben Frühling, wir haben Sommer, wir haben Herbst und Winter. Du siehst das überall in der Natur. Und das ist in jedem Geschäft so. Es geht immer hoch und es geht immer runter. Mich darauf mal zu konzentrieren, was ich gut mache in den Zeiten nach oben, wo es nach oben geht, ist das Geheimnis. Und dann kriegt man relativ schnell mit, dass es in der Summe irgendwie nach oben geht. Viele fangen halt in den Zeiten an, wenn es nach unten geht. Das ist natürlich auch richtig, das ist nicht verkehrt. Ich meine nur, man sollte auch mal in den Zeiten, wo es nach oben geht, sich damit beschäftigen, ja, warum läuft es denn gerade so gut? Was ist denn der Punkt? Man kann sich das auch, wenn es mal nach unten geht, so ein kleiner Tipp, und mal alles nicht so gut läuft, dann könnte man auch sagen, okay, ich mache das jetzt mal hier mit meiner Maus, es geht gerade nach unten, ich hole gerade Schwung, um wieder nach oben zu kommen. Ein kleiner Motivationstipp, wie man sich das selber ein bisschen, wie man sich selber ein bisschen beeinflussen kann. Ist normal, dass es mal nach unten geht, dann holt man halt gerade wieder Schwung, um den nächsten Berg zu erklimmen. Das verhindert, dass man mit diesem Tal hängen bleibt. Auf lange Sicht ist die Gesetz der großen Zahl entscheidend. Wenn ich genug Gespräche führe zum Beispiel, dann bin ich automatisch ein Spitzenverkäufer, dann ändert sich meine Persönlichkeit. Ich mache das auch nur, wenn ich das möchte. Ansonsten muss ich mich immer dazu überwinden. Das führt langfristig zu Depressionen, zu Burnout und auch zu körperlichen Beschwerden, wenn ich mich immer dazu überwinden muss, etwas zu tun. Ein ganz praktischer Tipp für Spitzenverkäufer, und das macht jeder, ist Statistik. Habe Ziele und führe Statistik. Wenn ich nicht weiß, wo ich hin will, werde ich auch nicht ankommen. Deswegen sind Ziele so wichtig. Und in vielen Firmen ist es so, dass nur wenn der Chef sagt, so, was habt ihr denn für Ziele, wird mal drüber nachgedacht, danach werden sie wieder weggelegt. So wird kein Spitzenverkäufer draus. Das muss auch gehen, wenn der Chef nicht da ist, von alleine. Sich zu überlegen, Mensch, was will ich denn erreichen? Und dann mache ich halt so eine Statistik. Und ich habe mal ein praktisches Beispiel mitgebracht, wie sowas aussehen könnte, denn ein Spitzenverkäufer, der kennt sein Ziel, der kennt seinen Umsatz pro Kunde, der kennt seine Abschlussquote und der kennt seine Anbahnungsquote, also seine Terminquote, wie viele Termine bekomme ich denn in der Akquise. Das ist pro Branche ganz unterschiedlich und gerade bei den Maklern ist ja Kaltakquise eher weniger angesagt. Aber das ist nicht jedermanns Ding, das ist ein Tipp, aber es gibt Leute, die motiviert das extrem, vor allen Dingen die ein bisschen unstrukturiert an sich vorgehen, was bei Verkäufern oft der Fall ist. So etwas regelmäßig zu machen, das kostet nicht viel Zeit, aber könnte so aussehen. Beispiel, ich habe eben 100.000 Euro Monatsumsatz als Ziel, unabhängig jetzt davon, woran man den Monatsumsatz festmacht. Umsatz pro Kunde weiß ich 20.000, das heißt, ich brauche 5 Verkäufe. Abschlussquote habe ich 50%, da weiß ich, ich brauche 10 Kundengespräche. Und ich habe eine Anbahnungsquote in der Terminquote von 40%. Also ich weiß, ich brauche 25 Anbahnungsgespräche, dass ich im Monat dieses Ziel erreiche. Ein ganz simples System, das wenn man regelmäßig führt, und ich habe das schon oft im Coaching eingeführt, da reicht eine einfache Excel-Tabelle oder andere Dinge. Viele machen das viel zu kompliziert. Ich habe da einen Glaubenssatz, was Dinge, die funktionieren, müssen einfach sein. Und wenn man das regelmäßig führt, ist das für viele eins der wichtigsten Strukturierungs- und Motivationsmodelle und das kostet nicht viel Zeit. Viele machen das deswegen nicht, weil wenn sie ihr Ziel dann nicht erreichen, auf einmal wahrnehmen, oh, ich habe viel zu wenig gemacht. Also, probiert das aus, weil ich weiß jetzt, bei dem Beispiel, ich habe pro Anbahnung, das wäre so eine kleine Idee, wie man sich da noch dazu motivieren kann, pro Anbahnungsgespräch habe ich 4.000 Euro Umsatz, völlig egal, ob der Ja oder Nee sagt in der Akquise, wenn ich weiß, ich mache meine 25 Anbahnungsgespräche im Monat, Anrufe, was auch immer das sein kann, dann habe ich den Umsatz, dann ist das ein motivierender Faktor. Das ist Persönlichkeitsentwicklung, Selbstmotivation. Wie komme ich dorthin, wo ich hin möchte? Und das ist ein Werkzeug dazu. Das zweite ist, sich auch mal bewusst zu machen, wie denn der Verkaufskreislauf immer abläuft. Und ist der, sich immer wieder die Frage stellen, ist der am Laufen? Oder wo fehlt es denn jetzt gerade? Was läuft gut und wo fehlt es? Ne? Ach, das ist ja ganz einfache Geschichte. Habe ich genug Vorbereitung, bin ich genug im Verkauf und habe ich auch genug Nacharbeit gemacht, um wieder genug Empfehlungen zu bekommen? Sich das mal bei sich und an seinem Team anzugucken, welcher dieser Bereiche dieses Verkaufskreislaufes ist über- und unterrepräsentiert? Und wie sollte es denn sein? Dann stellt man sehr schnell fest, wo man richtig gut ist und wo man vielleicht auch etwas ändern könnte. Selbstbewusstsein stärken. Eins der wichtigsten Punkte, und da gibt es einen ganz, ganz simplen Tipp. Wer sagt, Mensch, bei mir hapert es manchmal am Selbstbewusstsein. Ich glaube nicht, dass ich das schaffen kann. Ich weiß auch nicht, ob ich dazu in der Lage bin, meine Kunden zu überzeugen. Ganz einfacher Tipp, führt ein Erfolgstagebuch. Ein Erfolgstagebuch, das ist was ganz Einfaches, das kann ein Hausaufgabenheft sein aus dem Pfennigfeifer oder sonst wo. Oder klaut euch eins von allen Kindern, die eins übrig haben, nehmt ein Hausaufgabenheft und schreibt jeden Tag 5 Dinge auf, die dir gut gelungen sind. Schreibt dir jeden Tag 5 Dinge auf, die dir gut gelungen sind. Das ist eine Sache, die ich damals gemacht habe, als ich so krank war. Ich hatte also wirklich so schön Depressionen. Der Burnout hat ja dazu geführt, dass ich mich mehr mit den Themen beschäftigt habe. Und dieses Mittel hat damals extrem gut dazu geführt, mich wieder auf die wichtigen Dinge zu besinnen, nämlich auf die Dinge, die ich gut kann. Schreibe dir jeden Tag 5 Dinge auf, die dir gut gelungen sind. Das können Kleinigkeiten sein. Dieser Anruf ist mir gut gelungen. Ich hatte halt ein richtig gutes Gespräch. Wichtig ist, dass du es aufschreibst, nicht bloß drüber nachdenkst. Drüber nachdenken ist auch schon gut. Nicht immer das nachdenken, was man nicht kann, sondern was man kann. Aber aufschreiben ist noch viel besser. Wenn es einem nicht so gut geht, kann man reingucken und stellt plötzlich fest, wow, ey, was ich für alles erreicht habe. Als ein so einfaches und simples Ding kostet 5 Minuten am Tag, aber richtig gut. Das können Kleinigkeiten sein und es fokussiert dein Unterbewusstes auf deine Stärken und programmiert dich mit der Zeit auf mehr und mehr Erfolg. Gerade am Anfang, wenn ihr ein Team seid, macht es Sinn, sowas zum Beispiel am Anfang im Team zu machen, dass man sich früh zusammen telefoniert oder im Büro trifft, sagt, komm, lasst uns unsere 5 Dinge aufschreiben, sodass das zur Selbstverständlichkeit wird, wie das Zähneputzen, wie das Anziehen früh, sich diese 5 Dinge aufzuschreiben. Ich mache das mittlerweile so, ich liebe es früh lang zu duschen, da kriege ich die besten Ideen und ich habe schon gehört, es geht anderen auch so. Und dann überlege ich mir so Sachen, was hast du denn heute gut gemacht? Was hast du gestern gut gemacht? Was willst du denn heute machen? Und dann kehre mich raus und schreibe mir die Dinge auf. Das sind so die Momente, wo man sowas machen kann als Idee. Ganz wichtig, das verändert ganz stark das Selbstbewusstsein. Das ist eine Persönlichkeitsentwicklung, sich diese Dinge aufzuschreiben. Man möchte, kann man es auch mal jemand anders zeigen. So. Nächste Frage, nächster Tipp. Nämlich die Frage, mit welcher Einstellung geht ein Spitzenverkäufer denn zum Kundengespräch? Jetzt sind wir also bei diesen Einstellungen, bei diesen Glaubenssätzen. Und ich habe euch mal 3 wichtige Dinge mitgebracht, die in meiner Welt stimmen. Da gibt es sicherlich noch mehr, aber so für mich sind es die wichtigsten. Das erste ist offen ohne Vorurteile. Damit meine ich, klassisches Beispiel, ein Landwirt, der den ganzen Tag in Arbeitsklamotten rumrennt, aber vielleicht wie viele Landwirte Unmengen an Geld hat, kommt in ein Autohaus rein und möchte sich einen großen Mercedes kaufen, weil es schon lange sein Traum ist und wird von den Verkäufern nicht ernst genommen, weil er rumrennt wie ein Penner. Entschuldigt den Ausdruck, aber ist vielleicht so. Und dann kümmern die sich gar nicht um den, weil das vielleicht ein super Kunde wäre. Ganz wichtig, offen und ohne Vorurteile rangehen. Manchmal hört man was über Kunden, der ist kritisch oder der ist nicht kritisch. Das sind die Dinge, die uns beeinflussen, die unsere Filter einstellen. Und sollte möglichst offen und ohne Vorurteile reingehen. Zweiter Punkt. Positive Erwartungshaltung an mich selbst, aber ohne Druck. Die, wenn es zu groß wird, wird der Druck zu groß, das spürt der Kunde. Positive Erwartung an mich selbst. Ich möchte gern erwarten, dass das funktioniert. Und jetzt kommt der wichtigste Punkt und den habe ich schwarz geschrieben. Mit der Einstellung, mein Kunde hat eigentlich schon gekauft. Ich weiß nicht, wer am ersten Webinar dabei war, wo ich das Thema näher erläutert habe. Wenn nicht, guckt mal dort rein. Was würde denn passieren? Eine Frage an euch, über die ich bitte, euch nachzudenken und auch im Chat zu antworten. Was würde denn passieren, wenn ihr mit folgender Einstellung, wenn du mit folgender Einstellung in das Kundengespräch gehen würdest, nämlich eigentlich, der Kunde redet jetzt mit mir, ich habe ein Gespräch bei ihm, im Grunde genommen hat er schon gekauft, ich könnte es eigentlich nur noch kaputt machen. Er hat eigentlich schon gekauft, ich muss ihn nur noch dazu bringen, dass er das quasi aufs Papier bringt. Er hat schon gekauft, er ist schon Kunde bei mir, auch wenn das noch nicht ist. Was ändert diese Einstellung oder was würde diese Einstellung ändern bei dir? Schreib mal rein, wenn du eine Idee dafür hast. Was ändert diese Einstellung? Ich halte die persönlich für die wichtigste überhaupt. Und in meiner Welt ist es tatsächlich auch so, dass heute Kunden schon gekauft haben, wenn sie mit einem Verkäufer sprechen. Denn die sind vorinformiert, die sind kritisch und wenn der nicht sympathisch ist, sprechen die nicht mit dem oder gehen gleich wieder. Im Internet klicken sie die nächste Webseite an, wenn ihnen was nicht passt. Ja, man ist lockerer, man ist ohne Zwänge. Der Druck ist rauf, kein Fall, die Körpersprache ist offen. Das zeigt sich in ganz, ganz vielen Dingen. Der Kunde hat schon gekauft. Entspannung im Gespräch. Und jetzt ist es so, so eine Einstellung, die bekommt man nicht dadurch, dass man sich sagt, ich habe die jetzt. Das ist ungefähr so wie, ich bin jetzt 10 Kilo leichter, das funktioniert auch nicht, weil man sich das selber sagt. Dazu muss man etwas an sich arbeiten und das ist auch ein Ding, was unbewusst passiert, denn das wird auch unbewusst an den Kunden transportiert, diese Überzeugung, du bist schon mein Kunde und man behandelt den ja auch anders. Und das, was jetzt folgt, ist klassische Arbeit an euch selbst, Persönlichkeitstraining, um zum Beispiel zu so einer Einstellung zu kommen, weil das geht in der Regel wenig über den Willen, sondern eher mit der Arbeit mit dem Unbewussten. Unbewussten kann ich so viel mehr erreichen, weil das uns das uns steuert, je mehr, vor allen Dingen je älter wir werden. So, ein paar Punkte dazu, was macht das eigentlich mit uns? Und dann möchte ich euch dazu eben einen Film zeigen, wie man das machen kann. Klassisches Beispiel jetzt ist eben Mentaltraining, Imagination, also Visualisierung oder Selbsthypnose, innere Vorstellungen von Dingen, die ich erreichen möchte. Oder auch, also NLP ist ja der Klasse, bin ja der Lehrtrainer, aus dem kommt übrigens vieles. Wie gesagt, ich möchte da jetzt nicht zu sehr eingehen, da gibt es ein Webinar dazu und am Freitag gibt es noch eins zu dem Thema. Jetzt im kommenden sage ich am Ende noch was dazu. Das macht nahezu jeder Spitzensportler macht so etwas. Boris Becker hat mal gesagt, als er gefragt wurde, mit 16 hat er, glaube ich, Wimbledon gewonnen, dann wurde er gefragt, sag mal, wie hast du das geschafft? Das hat noch niemand vor dir geschafft. Doch, das habe ich nicht auf dem Platz geschafft, das habe ich am Abend vorher in meinem Hotelzimmer geschafft. Dort habe ich das geschafft. Der hat Mentaltraining gemacht. Von Walter Röhrl, dem Rallyefahrer, wird berichtet, dass er so stark darin war, dass der die Augen zumachen konnte und eine Rallye-Strecke mit geschlossenen Augen visuell vor sich durchfahren konnte. Er konnte dir jede Kurve beschreiben, alles. So gut konnte der das. Und wenn man das einmal im Geist durchlaufen hat, dann, und es ist gut gelaufen, dann hilft das einfach dazu, dass Dinge wirklich gut funktionieren, weil das uns verändert. Denn es wirkt direkt auf unsere unbewussten Programme, die in meiner Welt ungefähr 97% dessen ausmachen, was wir tun. Oft sind uns diese Programme nicht bewusst. Und dann kann es eben passieren, dass es eben solche behinderten Glaubenssätze gibt, die ich noch gar nicht kenne. Es gibt auch viele Glaubenssätze, die uns nach vorne bringen, wie eben zum Beispiel bei mir. Dinge müssen einfach sein. Das führt dazu, dass ich nach einfachen Dingen suche. Und dazu möchte ich euch jetzt einen Film zeigen, den ich geklaut habe. Das ist von einem anderen Institut, aber ich finde den so gut, dass ich ihn gern zeigen möchte. So, dann muss ich mal umschalten. Genau. Und den gucken wir uns jetzt mal an. Der ist also auch ein bisschen länger. Der geht 8 Minuten. Ja, da kommen wir auch recht gut. Ja, ich denke, wir werden so 5 Minuten länger machen.
Wenn Sie wüssten, dass Sie im Leben niemals versagen könnten, was würden Sie dann tun? Wie mentales Training funktioniert. Ein Aufsatz von Oliver Wunsch nach Motiven der Theory of Mind von Dr. John Karas. Stellen Sie sich vor, dieses Ei hier wäre Ihr menschlicher Geist. Dieser Teil hier stellt das angeborene Wissen und Verhalten dar. Ihre Atmung, alle Körperfunktionen, der Herzschlag, einfach alles, mit dem ein Baby schon funktionierend auf die Welt kommt. Und dieser Teil hier ist Ihr bewusstes Denken. Logisches Denken, planend, vorausberechnend, analytisch, der Teil des Denkens, der allgemein als Ich empfunden wird. Dazwischen ist viel Platz im menschlichen Geist. Platz, der zum Zeitpunkt unserer Geburt tatsächlich leer ist und darauf wartet, gefüllt zu werden. Platz für Gelerntes. Platz für ein gigantisches System aus beobachtetem und erfahrenem Wissen, und einer riesigen Datenbank aus Regeln. Das ist Ihr Unterbewusstsein. Unterbewusstsein und angeborenes Verhalten zusammen bestimmen ungefähr 88% Ihres Handelns. Das Unterbewusstsein als ein System mit praktisch unbegrenzter Speicherkapazität nimmt ab dem Tag der Geburt und möglicherweise sogar schon vorher alle Ihre Sinneseindrücke, die Sie machen, auf. Die Erfahrungen werden gesammelt und dann zu unterbewussten Regeln und Programmen zusammengefasst. diese Weise lernen wir Menschen fast wie von selbst die kompliziertesten Fähigkeiten. Krabbeln, sprechen, laufen, Fahrradfahren. Denken Sie zurück oder beobachten Sie Kinder. Wie schwierig ist es am Anfang, gehen zu lernen oder Fahrrad zu fahren? Es ist schwierig, solange die Tätigkeit noch das Bewusstsein beschäftigt. Und dann, irgendwann, ist es kinderleicht. Es geht wie von selbst. Weil es ein unterbewusstes Programm geworden ist. Ein Programm wie Fahrradfahren, das automatisch ausgelöst wird, wenn man sich auf ein Fahrrad setzt, die Füße auf die Pedalen hebt und losfahren möchte. Einfach so. Oder ein Programm wie Sprache, das es uns möglich macht, ganze Geschichten mit Begeisterung verständlich zu erzählen, ohne uns bewusst jemals mit Grammatik auseinandergesetzt zu haben. In dieses fantastische Informationssystem wird alles hineingelernt. Unser gesamtes Wissen wird dort gesammelt, unser gesamtes Weltbild entsteht hier, indem dieses Wissen zu Regeln und zu großen Programmen kombiniert wird. Und diese gebildeten Regeln und Programme, die bestimmen dann zusammen mit dem angeborenen Verhalten zu 88% unser Leben. Schnell, automatisch und effektiv, weil wir nicht mehr bewusst darüber nachdenken müssen. Im Alter von ungefähr 6 Jahren bis zum Ende der Pubertät entsteht dann beim Heranwachsen noch ein neuer Faktor im Geist. Es bildet sich der sogenannte kritische Faktor heran, der Bewusstes und Unterbewusstes trennt. Seine Aufgabe ist es, uns Menschen noch leistungsfähiger und schneller zu machen. Das bewirkt er, indem der kritische Faktor prüft, ob für eine Sinneswahrnehmung bereits ein passendes unterbewusstes Programm vorhanden ist. Und wenn es vorhanden ist, dann wird nicht lange darüber nachgedacht, sondern das Programm wird aktiviert und abgespielt. Wird kein passendes Programm gefunden, dann wird entschieden, ob man etwas lernen muss oder ob die Wahrnehmung ignoriert werden kann. Man reagiert automatisch und man sieht nur das, was man sehen will und was als bedeutsam eingestuft worden ist. Das Ganze ist eine praktische Sache, denn das Unterbewusste kann um ein Vielfaches schneller reagieren, als das Bewusstsein eine Entscheidung fällen kann. Das merken Sie zum Beispiel beim Autofahren. Erinnern Sie sich an Ihre erste Fahrstunde daran, wie schwierig es gewesen ist, die Technik zu beherrschen und gleichzeitig den Straßenverkehr zu beachten. Als geübter Autofahrer hingegen fahren Sie fast wie von selbst. Wenn Sie vielleicht Radio hören oder sich Gedanken über etwas völlig anderes machen, manövrieren Sie sicher durch den Straßenverkehr. Nur wenn etwas Unerwartetes passiert, für das es kein festes Programm gibt, schalten Sie um, damit eine bewusste Entscheidung gefällt werden kann. Die berühmte Schrecksekunde. Der Nachteil dieses effektiven Systems zeigt sich, wenn man ein ungünstiges, unterbewusstes Programm entwickelt hat und dieses gerne ändern möchte. Denn das Unterbewusste möchte das Bekannte anwenden und Unbekanntes vermeiden. Statt das ungünstige Programm zu ändern, wird es immer wieder ausgelöst und durch die Wiederholung eher noch mehr verfestigt. Es ist daher viel einfacher, etwas völlig Neues zu lernen, als etwas Falschgelerntes umzulernen. Es braucht viel Geduld und Anstrengung, um bewusst die Fehler in einem Programm zu korrigieren. Bei manchen Programmen, besonders bei gut trainierten aus der Kindheit, scheint es praktisch unmöglich zu sein. Und hier kommt mentales Training ins Spiel. Denn es gibt einen besonderen und völlig natürlichen Zustand, in dem der kritische Faktor nur eingeschränkt arbeitet. Im Alltag erleben Sie diesen Zustand zum Beispiel kurz vor dem Einschlafen oder direkt nach dem Aufwachen beim Dösen. Aber auch wenn Sie durch Stress und Überforderung nicht mehr wissen, wo Ihnen der Kopf steht. In diesem Zustand sind sie erhöht suggestibel. Das bedeutet, Informationen von außen können relativ ungehindert wie bei einem jungen Kind in ihr Unterbewusstsein gelangen und dort zu Regeln werden und Programme formen. Denken Sie das nächste Mal vor dem Einschlafen daran und nehmen Sie statt Probleme zu wälzen eine schöne Vorstellung oder ein Ziel, das Sie erreichen möchten, mit in den Schlaf. Sie können alleine mit dieser kleinen Maßnahme Ihr Leben sehr positiv beeinflussen. Es gibt viele Namen für Methoden, um mit diesem besonderen Zustand zu arbeiten. Im Metamentalsystem haben wir uns für den allgemeinen Begriff mentales Training entschieden, weil wir Ihnen eine besondere Kombination aus verschiedenen Techniken beibringen wollen, die es Ihnen nach kürzester Zeit ermöglicht, selbst und ohne weitere Anleitung das Training fortzusetzen und Ihre unterbewussten Programme gezielt zu gestalten. Im mentalen Training erzeugen Sie diesen besonderen Zustand gewollt und absichtlich, und nutzen ihn unter Anleitung dazu, gezielt ungünstige Programme zu ändern und in positive zu verwandeln. Richtig angewendet können Sie so verblüffend schnell lästige, schlechte Gewohnheiten ändern oder ihrem Unterbewusstsein Aufträge geben, Gelegenheiten wahrzunehmen und zu ergreifen, die sie vorher einfach ignoriert oder sabotiert hätten, weil sie nicht zu den existierenden Regeln gepasst hätten. Lernen Sie mit der gleichen Leichtigkeit eines kleinen Kindes ein besseres Verhalten. Lernen Sie entspannt und sicher vor Menschenmengen zu reden. Lernen Sie ohne Schüchternheit selbstsicher zu verhandeln. Lernen Sie im sportlichen Wettkampf ungebremst Ihre bestmögliche Leistung zu erreichen. Und vieles, vieles mehr. Lernen Sie Ihr volles Potenzial zu entfalten, ohne Selbstsabotage und stattdessen mit Spaß und Motivation. Machen Sie 88% zu Ihrem starken Verbündeten. Denn nur wenn 12% und 88% zusammenarbeiten, können Sie 100% Ihrer Möglichkeiten nutzen. Wenn Sie keine Befürchtungen hätten zu versagen, was würden Sie dann tun? Finden Sie es heraus. Mentales Training ist Ihr Werkzeug dazu. Ich freue mich darauf, Ihnen zu helfen, Ihre persönlichen Ziele zu erreichen. In diesem Moment ist der perfekte Zeitpunkt dazu, damit anzufangen. Kontaktieren Sie mich für ein kostenloses Informationsgespräch. Bis bald!
So, da bin ich wieder. Ich hoffe, ihr hört mich auch wieder. Das hatte ich stumm geschaltet, um das nicht zu beeinflussen. Eine Frage an jeden Einzelnen. Was nehmt ihr aus so einem Film mit? Was hat euch das jetzt gesagt? Was kam da als Idee hoch? Was kann das einem Spitzenverkäufer bringen? Was ist das? Was kann man damit machen? Vielleicht kennt es ja der ein oder andere schon. Vielleicht war einige auch neu, was da gerade erzählt wurde. Genau. Es sind nicht die anderen. Ich kann das an mir ändern, wenn ich eben an meinen unbewussten Programmen arbeite. Zunächst erstmal klar, die erstmal wahrzunehmen. Was ist denn da? Gut, viele kennt man schon, gerade über die man sich immer ärgert, wenn man etwas nicht macht. Du kannst dich ändern. Ja, stärker damit. Das, was jetzt hier in diesem Film gezeigt wurde, ist angewendetes NLP. Die haben das jetzt hier nicht so genannt, aber Meta-Mental. Meta ist ein Programm, ein Name, der also sehr viel im NLP verwendet wird. Und das ist das, was ich im Coaching sehr oft mache, also mich damit auseinanderzusetzen, wie kann ich solche unbewussten Programme ändern. Deswegen heißt es ja auch NLP, neurolinguistisches Programmieren. Da geht es eben um diese Programme. Diese Programme mittels Sprache zu verändern auf den verschiedensten Wegen. Und ein Weg ist zum Beispiel Hypnose dazu, Selbsthypnose. Ein Weg ist, es gibt verschiedene Übungen, die man machen kann. Und eine davon habe ich euch mitgebracht. Das ist eine Übung, die, wenn man macht, dazu führt, dass man eben diese Einstellung bekommt. Mein Kunde hat schon gekauft. Das ist eine relativ einfache Übung, die ihr vor jedem Kundengespräch machen könnt und machen solltet. Und das bringt extrem viel. Vielleicht könnt ihr euch an den Film erinnern. Es ist schön, wenn man in der Nacht, bevor man schlafen geht, sich an was Schönes erinnert. Schon verändert das einen auf Dauer. Schon Marc Aurel hat gesagt, auf die Dauer der Zeit nimmt die Seele die Farbe der Gedanken an. Und über Nacht verarbeitet ja zum Beispiel unser Geist alle das, was wir übernommen haben. Und vielleicht ist dem einen oder anderen schon mal aufgefallen, dass man oft, sehr oft, früh mit dem Gedanken aufwacht, mit dem man abends eingeschlafen ist. Das hat schon seinen Grund. Und wenn man früh schön aufwachen möchte, kann man ja abends mal an was Schönes denken und was Schönes lesen, oder dann funktionieren auch diese Hypnose- oder Meditations-CDs sehr schön, wenn man es regelmäßig tut. Ich habe noch ein paar Bilder für euch mitgebracht und dann steigt man in diese Übung ein. Also hier nochmal diese Übersicht, Wille, bewusstes Denken. Hier habe ich 10% und 90% geschrieben, die haben gesagt 12% und 88%. Also irgendwo in diesem Rahmen liegt das. Mittlerweile denke ich, dass es sogar noch weit mehr ist als die 90%. So ist das Eisbergmodell hier von Sigmund Freud früher, ne? Also vieles befindet sich halt unter uns, unter Wasser und findet unbewusst statt. Und genau das ist das, was in der Kommunikation passiert. Wenn wir halt mit Menschen sprechen, dann nimmt unser Unterbewusstsein auch die anderen Signale wahr, das sind die körpersprachlichen Signale, Mimik, Gestik und diese ganzen Sachen. Und dann wird unterbewusst schon entschieden, mag ich den oder mag ich den nicht, ist das ein guter Verkäufer, also ist das jemand, bei dem ich was kaufen möchte oder nicht. Und wenn ich jetzt eben vorher so eine Übung mache, aktiviere ich in mir, die Übung, die wir gleich machen werden, aktiviere ich in mir diese diese Programme, die dazu führen, dass eben ich diese Ausstrahlung bekomme. Das geht nicht von heute auf gleich. Manchmal geht es sehr schnell, aber in der Regel braucht man etwas Übung dafür, muss das also regelmäßig machen. Dann funktioniert es. Und ich habe euch noch eine Tabelle mitgebracht, die, wen das interessiert, die Gehirnwellenmuster zeigt. Also unser normaler konzentrierter Wachzustand ist ja dieses rote. Und ab alles, was unter 14 Hertz ist, nennt man dann hier diesen Alpha-Zustand, den man braucht, den man regelmäßig mehrfach am Tag hat. Also wenn man Stress hat, wenn man eher entspannt ist, früh im Aufstehen, abends ins Bett gehen, unter der Dusche, beim Joggen, beim Lesen, bei einem interessanten Film, hat man das automatisch und man kann es ganz schnell auch selber erzeugen durch bestimmte Techniken. Und das mache ich jetzt mit euch. Und ich würde das gerne so machen, diese Übung, ich werde jetzt kurz erklären. Wir werden die ein bisschen länger machen, als ihr sie in der Praxis machen müsst, wenn ihr sie regelmäßig tut. Aber ich würde die gerne live mit euch jetzt machen. Das heißt, dass ihr euch jetzt wirklich dann auf meine Stimme hört und euch mal anfangt, in diesen Zustand zu versetzen. So, also wer möchte, kann das jetzt gern mitmachen. Ich erkläre es. Die Schritte, der Ablauf für diese kleine Übung. Der erste Schritt ist, entspanne dich. Gehe in den sogenannten Alpha-Zustand. Eine einfache Methode ist dazu, die Augen zu schließen und ungefähr 5, 6 bis 7 Mal richtig tief in den Bauch einzuatmen und seine Aufmerksamkeit auf diesem Atem zu richten. Viele hilft es dann auch einfach so im Gedanken richtig innerlich von 1 bis 5 zu zählen oder von 5 bis 1, je nachdem, wie man das möchte. Also entspanne dich, bringe dich in diesen Alpha-Zustand. Autogenes Training, wer kann, ist sehr hilfreich, weil dann geht es innerhalb von Sekunden, ich beherrsche das mittlerweile, dass ich mich quasi hinsetzen kann, nur daran denken muss und schon bin ich in diesem Alpha-Zustand, deswegen geht es dann auch sehr schnell. So, ich mache das jetzt mit euch, ich führe euch dort rein. Und jetzt machst du Folgendes, du denkst an das optimalste Ergebnis bei deinem Kunden. Das heißt, du stellst dir visuell vor, wie es zum Beispiel ist, wie der Kunde zu dir, wie der den Vertrag unterschreibt, wie der wieder zu dir sagt, jawohl, wie der dir die Hand gibt und sich für die gute Beratung bedankt und diese ganzen Sachen. Nebenbei bemerkt, ist das etwas, was wir sowieso tun, bloß in der Regel negativerweise, weil wir zum Beispiel Bedenken haben, was könnte der Kunde sagen, was könnte der für eine blöde Frage stellen und das beeinflusst uns genauso, wenn wir das also nicht bewusst tun. Und hier machen wir es halt mal bewusst in positiver Richtung. Denke an das optimalste Ergebnis, visualisiere das, stell dir das vor, nach einer Zeit kann man das sogar mit offenen Augen. Dann sehe, höre, rieche und schmecke, also alle Sinnesorgane, wie es ist, vor allen Dingen das Fühlen ist wichtig, wenn dieses Ergebnis dann Realität ist, wir nennen das den sogenannten Als-Ob-Rahmen, kennt ihr vielleicht noch von der Fragetechnik, also ich tue mal so als ob, wie wäre es denn, wenn das so ist und dann warte ich so lange, bis das Gefühl da ist, das mich dann erfüllt, der Stolz, die Freude, die Dankbarkeit, was es auch immer sein muss, wobei Dankbarkeit ein wichtiger Punkt ist. Jetzt konzentriere dich auf dieses Gefühl und sei dankbar, ich habe es nochmal gemacht, geschrieben. Und das waren schon die vier Schritte. Mit etwas Übung dauert das Ganze nur eine Minute und das kannst du jedes Mal vor dem Verkaufsgespräch mit deinem Büro kurz auf der Toilette, im Auto vor dem Kunden, kurz die Augen schließen, diese kleine Übung machen und ich verspreche euch und ich lege es euch ans Herz, wer das möchte, das bewirkt, so simpel wie es klingt, unheimliche Ergebnisse, bei manchen wirkliche Wunder, weil ich damit nicht nur meinen momentanen Zustand für den Kunden ändere, mein Charisma verstärke, weil ich nicht nur in die Einstellung komme, mein Kunde hat schon gekauft, sondern weil ich auch dauerhaft ein neues Programm in meinem Unbewussten installiere, was dann irgendwann auch automatisch abläuft, wie die anderen, die vielleicht vorher gehindert haben und diese vielleicht sogar überspielt. So, okay, dann wollen wir mal anfangen. Machen wir mal diese kleine, aber feine Übung. Achso, hier ist noch ein Bild dazu, mache ich danach, bleiben wir bei der Folie. Ich bitte dich also jetzt mal, dich kannst gerne die Augen schließen dazu, wir brauchen jetzt keine Präsentation. Schließ deine Augen, setz dich entspannt hin, ein bisschen zurückgelehnt, möglichst die Beine nicht über Kreuz und fang an, wahrzunehmen, wie du auf dem Stuhl sitzt, wo deine Hände liegen. Und du fängst an, deinen Atem zu beobachten und atmest einfach mal fünfmal tief ein und wieder aus. Richtig. Genau. Während du weiter deinen Atem achtest, kannst du schon anfangen, deinen inneren Blick leicht nach oben zu richten bei geschlossenen Augen. Stell dir eine Leinwand vielleicht vor wie in einem Kino und stell dir vor, was du dort siehst. Denke an das optimale Ergebnis. Was siehst du auf dieser Leinwand? Wie vielleicht dein Kunde unterschreibt, wie er dir die Hand schüttelt, dich für die gute Beratung bedankt, wie er lächelt, wie du lächelst. Was sagt ihr gerade? Wer ist noch dabei? Vielleicht riechst du auch irgendwas, schmeckst es? Kaffee oder? Ganz egal. Konzentriere dich auf dieses Gefühl, das dabei entsteht. Und versuche es zu deuten. Was ist das für ein Gefühl, was dabei entsteht, wenn ich daran denke, wenn ich mir das visualisiere, wenn ich vor mir dieses Bild sehe und das höre, was gesprochen wird? Was es auch immer sein mag, Stolz, Dankbarkeit, Zufriedenheit, Motivation. Konzentriere dich einen Moment auf dieses Gefühl und lasse es in dir wirken. Vielleicht kannst du darauf achten, wo das gerade in deinem Körper ist, vielleicht im Herz, vielleicht in der Bauchgegend, vielleicht auch im Kopf oder in der Brustgegend. Konzentriere dich einen Moment darauf und sei dankbar dafür. Bedanke dich quasi bei dir selbst für dieses schöne Gefühl. Und nun achte wieder auf deinen Atem und komm einfach mit zwei, drei Atemzügen hierher zurück, kannst die Augen wieder öffnen. Und vielleicht hast du es jetzt schon mit einem Kunden gemacht, den du heute, morgen oder übermorgen hast. Das ist eine ganz einfache Übung. Und der das jetzt mitgemacht hat oder die das mitgemacht hat, kann das feststellen, was sich dadurch allein schon ändert. Das ist auch was manchen Leuten sehr, sehr leicht fällt, gerade das zu visualisieren. Und manche Leute, je nachdem, wie die geprägt sind, denen fällt es ein bisschen schwerer, die brauchen ein bisschen mehr Übung. Funktionieren tut es bei jedem. Es gibt niemand, bei dem das nicht funktioniert. Der das nicht kann und nicht lernen kann. Und ich kann euch nur sagen, das hilft wirklich, seine unbewussten Programme in eine Richtung zu verändern, die wir gern möchten. Könnt ihr mit allem machen. In dem Fall habe ich euch jetzt eben mit dem Thema Spitzenverkäufer gezeigt und probiert das einfach mal auf, führt vielleicht eine Statistik drüber, was sich denn wirklich ändert, wenn ich diese kleine Übung vor jedem Kundengespräch mache. Ich mache das vor jedem Gespräch, was irgendwie wichtig ist, auch wenn es zum Beispiel um problematische Dinge gibt. Kürzlich habe ich es gemacht, wo ich mit dem Finanzamt telefoniert habe und mir vorgestellt, wie das ideale Ergebnis denn sein kann. Man stellt wirklich fest, dass die Gespräche ganz anders verlaufen. Das sind so kleine, feine Sachen, die langfristig sehr, sehr entscheidend für uns und für unsere Zukunft sind. Okay, zusammenfassend noch diese zwei Folien. Das Ganze funktioniert deswegen, weil eben, also noch eine andere Erklärung dazu, warum es funktioniert, unsere Vorstellungswelt, unsere innere Vorstellungswert sehr viel Einfluss darauf hat, wie unser Zustand ist. Und unser Zustand beeinflusst unser Verhalten und die drei Gesichter sollen bloß mal darstellen. Überleg dir mal, bei welchen Verkäufer ein Kunde kaufen will. Und das wird bei den meisten das Grüne sein, weil aus einem traurigen Arsch kommt kein lustiger Furz wie der Rote. Eine zweite Möglichkeit ist Bewegung, Atmung oder renn so oft im See, wie du kannst, dann bist du da wieder gut drauf. Also das ist so ein kleines Bild nochmal, das hatte ich glaube ich schon mal in einem Webinar mit drin. Drei Gedanken zum Schluss. Marc Aurel, auf die Dauer nimmt der Zeit nimmt die Seele die Farbe der Gedanken an. Etwas zum Nachdenken. Es sind nicht die Dinge selbst, die uns beunruhigen, wenn es um negative Sachen geht, sondern die Vorstellung von diesen Dingen. Das heißt, wenn ich die Vorstellung von Dingen ändere, habe ich auch eine andere Meinung darüber. Das ist das, was ich eben im Coaching mit diesen Programmen, im NLP-Coaching oder im NLP-Coaching mit vielen Leuten oft mache. Achte auf die Qualität deiner Gedanken, sie bestimmen deine Zukunft. Zwei Webinarhinweise noch. Am Freitag von 10 bis 11.30 Uhr, auf Wunsch von einigen Maklern, mit denen ich letzte Woche das NLP-Webinar gemacht habe, was ist NLP, kam heraus, es gerne ein paar Themen zu vertiefen. Am Freitag um 10 Uhr bis 11.30 Uhr, brauche ich ein bisschen länger, deswegen habe ich das gleich mal so angesetzt, um 10 Uhr schon, kostenfrei. Rapport, das Geheimnis vertrauensvoller Kundenbeziehungen. Aus dem Sinne, was kann ich denn machen? Also wirklich ein paar praktische Sachen. Ich zeige euch da ein paar kleine Geschichten, ein paar kleine Filme vielleicht. Und wie man also richtig schnell und gut im Gespräch eine vertrauensvolle Beziehung aufbauen, halten und verstärken kann. Und ich verrate euch eins, das sind in der Regel nicht die Sachen, was ich sage, sondern es geht darum, wie, es geht viel um Körpersprache und es geht vor allen Dingen um eine innere Einstellung. Also viel von dem, was wir heute, also einiges von dem ist dort nochmal etwas genauer dabei. Und eben nächsten Montag dann das letzte Webinar dieser fünften Reihe, Storytelling, mit Zitaten, Metaphern und Geschichten einfach einkaufen lassen. Da freue ich mich auch schon sehr, das ist auch ein Lieblingsthema von mir. So, dann mein Buch, könnt ihr auf meiner Webseite bestellen, wenn ihr das möchte, mit Widmung. Und vielleicht wollt ihr euch auch einen Newsletter eintragen. Ansonsten bedanke ich mich, dass ihr da wart. Ja, war gut mit meinen 5 bis 10 Minuten, die wir drüber sind durch den Film. Schön, dass ihr da wart. Danke an alle, die bei der Aufzeichnung da waren. Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche. Viel Erfolg, viel Spaß damit. Und wie immer bekommt ihr im Nachhinein die Aufzeichnung und auch die Präsentation als E-Mail. Wenn es noch Fragen gibt, einfach in den Chat schreiben. Oder mir eine E-Mail, wie auch immer. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich freue mich natürlich auch, wenn ihr mir mal schreibt, was euch vielleicht nicht so gefallen hat oder was ihr euch noch wünscht. Im Chat oder per E-Mail. E-Mail ist dann besser, weil dann habe ich es präsent, dann kann ich es mir auf die Wiedervorlage legen. Immer gerne. Gerne, Monika. Schön, Jürgen. Herr Gerd, ich werde mich, Sie hatten geschrieben, ich werde mich bei Ihrer Sekretärin melden, dann machen wir meinen Gesprächstermin aus, einen Telefontermin. Kam letzte Woche auch nicht dazu. Ich weiß nicht, wie Sie diese Woche erreichbar sind. Bei mir ist diese Woche ein bisschen mehr Luft. Ansonsten dann halt nächste. Okay, Ralf. Ja, wir haben Alexander, gerne. Ja. Freue mich auf jedes Feedback, egal welcher Art. Auch direkte Kritik, wenn irgendwas nicht verstanden worden ist oder ich etwas zu langsam oder zu schnell war, hilft mir weiter. Bin ich sehr dankbar dafür. Natürlich auch die Dinge, die mir euch gefallen haben. Okay, dann ich beende jetzt die Aufzeichnung.